Radio 1.
In der Herzbergstraße in Lichtenberg, da liegt ein Areal mit wirklich bewegter Geschichte. 1872 wurde eine Produktionsstätte für Alkohol- und Messapparaturen errichtet. Im Ersten Weltkrieg wurde es kriegswichtiger Rüstungsbetrieb, später Standort der Siemens-Plania AG. Zu DDR-Zeiten residierte auf dem Grundstück der VEB Elektrokohle Lichtenberg. In Nachwendezeiten, und das habe ich selber überprüft, war das Ganze ein Eldorado für Raver, die dort die Nächte durchtanzten bei illegalen Partys im Gebäude. Seit 2005 steht dort das Dong Suan Center. Ich habe inzwischen herausgefunden, wie sie es richtig ausspricht. Ein asiatischer Großmarkt, vielen von Ihnen sicherlich ein Begriff und bekannt. Er feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Unter dem Titel Song en Berlin, Berlin Festival. Du musst es nochmal sagen. Ich bin echt so. Dazu habe ich Björn Döring eingeladen. Der wird uns das alles erklären und weiß das, denn er ist der Veranstalter hinter diesem Festival, das Donnerstag beginnt und bis Sonntag geht. Und begrüßen Sie ihn mit einem herzlichen Applaus und danach lassen wir uns gemeinsam schlau machen.
Vielen Dank. Hallo, guten Abend.
Ich gebe zu, ich habe bei diesen Temperaturen leichte Umschaltprobleme im Kopf langsam. Du bist mein vielgeliebter, mit Freude erwarteter dritter Gesprächsgast heute Abend. So, also Dong Suan Center in Lichtenberg, sicherlich allen Begriff. Wie habt ihr, warum dieses Festival genannt? Wie spricht sich's richtig?
Song Berlin und mit dem Würmer im Kopf musst du dir gar keine Gedanken machen. Ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, bis ich, obwohl es ja eigentlich einfach ist, diesen einen Vokal rauszubringen. Leicht nasal, aber dann eben auch irgendwie so ein bisschen verloren und stimmlos. Ich habe auch ewig gebraucht. Man hat irgendwie so eine Sprachhemmung, wenn man eigentlich nicht genau weiß, wie diese vietnamesische Sprache funktioniert. Das heißt Leben in Berlin, Song Berlin.
Ach, okay.
Und wir wollten aber was finden, weil es geht um wirtdeutsche Kultur und vor allen Dingen um Popkultur. Wir wollten irgendwas finden, was sich auch ohne jegliche vietnamesische Sprachkenntnis, also für dich und mich beispielsweise, auch lesen lässt und irgendeine Assoziation weckt. Deshalb könnte man auch denken, es ist ein Song in Berlin. Und das war mit Hintersinn gedacht. Das wollten wir.
Na, herrlich, dass ich als Medienpartnerin schon die Antithese bin und es nicht richtig auf die Straße kriege, aussprachetechnisch. Okay. Wenn man jetzt sagt, das ist ein Großmarkt, dann muss man ja sagen, ich finde, das ist fast untertrieben. Das Dong Suan Center ist ein Riesenmarkt. Wenn die Zahlen noch stimmen, sind da 400 überwiegend vietnamesische Unternehmer zu finden.
Mit ihren. Ja, tatsächlich.
Ja. Mit ihren 2000 Mitarbeitern, wahrscheinlich auch schon mehr, und einem Areal von 165.000 Quadratmetern. Stimmt das noch oder ist das auch schon mehr?
Und tatsächlich auch, ja klar, und die größte Ansammlung von Plastikdingen, die man so kaufen kann, die glitzern, blinken.
Ich bin froh, dass du es sagst. wollen wir ein bisschen die Geschichte von diesem Center beleuchten? Ich bin
absolut
mir, wie
gern.
Gesagt,
sicher. Du weißt ohnehin schon viel mehr als ich. Also das, was du in der Anmoderation schon gemacht hast, sensationell. Also da hast du wirklich gut recherchiert. Weißt auf jeden Fall fast mehr als ich. Ich könnte noch ergänzen, die Partys hießen Technozid.
Das ist richtig. Da war aber auch die Winter Mayday. Es
richtig,
gab eine legendäre
genau.
Winter Mayday, die eben nicht am Mayday vom 30. auf den 1. Mai stattgefunden hat, sondern eben auch mal im Dezember.
Jo. Und das alles fand statt im damaligen Kreiskulturhaus Wilhelm Pieck des VEB Elektrokohle, wo davor dann irgendwie Jugendweihen gefeiert wurden, kleinere Parteitage der SED Lichtenberg.
Könnten wir uns da begegnet sein, Revend?
Nein, ich bin Wessi. Also
ja, ich auch.
Zonenrand.
Das schützt
so,
vorm Revend nicht.
Ich dachte, du meinst bei den Jugendweihen. Nee, bei den Jugendweihen hätten wir uns... Nein. Ich war Zonenrandgebiet Wessi, aber immerhin doch noch Wessi. Also 6 Kilometer vorm Zaun quasi groß geworden. Und man sagt ja so, wer sich an die frühen 90er noch so wirklich erinnert, der war nicht dabei. Deshalb könnte ich
haben
nicht
das
zu
die aus den 60ern nicht auch schon gesagt?
70er, 80er, alle sagen das. Wir müssen es halt aus den 90ern sagen, weil das unser Ausgehjahrzehnt war. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, ob wir uns da über den Weg gelaufen wären oder nicht. Was aber eine wirklich kuriose Geschichte ist. Und wir beenden das Festival quasi auch mit einem ziemlich historischen Moment, nämlich einen Dokumentarfilm über das Konzert der Einstürze in Neubauten am 21.12.1989. Just in jenem Kulturhaus. Und ein sehr guter Freund von mir, der auch ganz viele Produktionen für uns macht, hat mir erzählt, dass er damals in einem Kreiskulturhaus gearbeitet hat und die erste Ostberliner Show der Neubauten begleitet hat sozusagen. Das hat dann noch mal 10 Jahre gedauert, bis wir jetzt festgestellt haben, es war dort, es war dieses Konzert, er war tatsächlich da Tonverantwortung und Elektro, keine Ahnung, was er gemacht hat, und hat das Konzert in Neubauten gesehen. Und darüber gibt es einen Dokumentarfilm, den zeigen wir unter anderem, weil wir eben auch genau diese Geschichte des Ortes ein bisschen kontextualisieren wollen.
Wild. Dieses große Gebäude, in dem auch diese wilden Partys stattgefunden haben, das ist doch das, was dann heute das Don Juan House das Kulturzentrum ist, oder?
Genau, das Eventhaus. Das ist im Prinzip irgendwann mal abgebrannt, mehr oder weniger, oder so. Also wäre auch ein Fall für Paul. Also tatsächlich runtergekommenes Haus musste renoviert werden.
Ja, da musst du dich aber schön hinten anstellen. Der hat ja schon ein paar auf Tasche.
Es ist ja jetzt fertig. Also es braucht ihn an dieser Stelle nicht. Denn, das muss man auch sagen, das ist eine der ganz großen Leistungen der Geschäftsführung des Don Juan Centers. Die haben das tatsächlich aus eigener Kraft und Tasche und Energie heraus gemacht. Ganz viel Geld in die Hand genommen, ganz viel Zeit und Energie in die Hand genommen, um genau dieses Eventhaus wiederherzustellen. Weil sie tatsächlich auch, und du hast es ja auch gesagt, es ist nicht mehr nur ein vietnamesischer Handelsplatz, es ist auch nicht nur ein asiatischer Handelsplatz, sondern da sind Menschen aus der ganzen Welt mittlerweile, die da ihre Großhandelsgeschäfte betreiben. Da kommen auch Menschen aus der ganzen Welt hin. Es kommen Vietnamesinnen und Vietnamesen aus ganz Deutschland am Wochenende dahin, um eben genau die Waren einzukaufen, die ihren Alltag sozusagen in Vietnam noch ausgemacht haben. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne Message, dass es tatsächlich auch ein Haus ist oder ein Gelände, was sich öffnet, was eben nicht mehr nur ein Handelsplatz ist, sondern längst auch ein Kulturplatz.
Lukas, unser Mitglied der kleinen Studio 1 Crew hier und hinter den Kulissen tätig und unseren Radiohörern und Hörern nur bekannt, falls sie sich auch schon mal hier als Studiopublikum quasi vorstellig gemacht haben, der schwört, ich habe eine kurze Crew-Recherche betrieben, bevor die Sendung losgeht, der schwört auf die Mangos, die man da kaufen kann. Er hat gesagt, es gibt die besten frischen Mangos da. So.
Ich bin da leicht zu kriegen. Ich werde von zwei Sachen immer völlig abgelenkt. Das ist also mein Lieblingssupermarkt dort. Da kommt man rein und da gibt es einen ganz schönen Tisch mit selbstgemachten Lebensmitteln. Die sind kreischbunt, sind in Plastikbehältern. Sie heißen Cha, hat mir meine Kollegin Mai erzählt, die auch das Programm gemacht hat. Und wenn ich das sehe, das ist so ein bisschen wie hart gewordener Bubble Tea, bin ich schon mal völlig weg. Und die Mangos, ehrlich gesagt, da bin ich wahrscheinlich dann flash dran vorbeigelaufen. Was ich aber auch kaufe, ist vietnamesischer Kaffee. Und der ist extrem empfehlenswert. Und
ist das der, den man mit Eigelb trinkt, wenn man es richtig macht?
Nicht, dass ich wüsste. Nein. Okay. Du machst normalerweise gesüßte Kondensmilch in die Tasse.
Okay, ja.
Dann hast du so einen kleinen Filter, da tust du den Kaffee rein, dann läuft das Wasser durch auf die Kondensmilch und dann trinkst du es, entweder warm oder kalt.
Verstehe. Die haben also durchaus den richtigen Veranstalter für ihre 20-Jahres-Sause mit dir gefunden. Du bist
also
ja voll im Thema.
Auf jeden Fall einen Stammkunden haben sie da gefunden, weil immer, wenn wir Produktionsbesprechungen haben, gehe ich immer mit so einem großen Arm von Kaffee nach Hause.
Ja, und wir grüßen die Maile, die du vorhin schon erwähnt hast. Die ist Projektleiterin, die wollte heute Abend eigentlich auch mitkommen. Da ist aber was dazwischen gekommen. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe es mir fast gedacht.
Sagen.
Das ist ja immer die Krux. Ich verstehe das sowieso nicht, dass das immer so oder in 99% der Fälle so super klappt, dass wir euch alle mal abgreifen können, so kurz bevor Premieren, Ausstellungseröffnungen oder irgendwas sind vor großen Veranstaltungen, dass alle mal sagen, ach ja, da lege ich mich doch mal schnell noch eine gemütliche halbe Stunde in Sessel bei Radio 1 und red mal drüber, während die Crew dann eine doppelte Schicht
hat. Ja, weißt du, Ruhepuls, gerade 180 natürlich, aber ich tue so, als hätten wir vor einem Jahr schon alles fertig gehabt, letzten Vertrag geschlossen und ganz entspannt, komm halt heute mal vorbei, ist kein Problem. Nee, da kann man vielleicht auch ein bisschen, also das ist ja alles Fake. Also die Veranstaltungswirtschaft ist ja schon eher so eine Last-Minute-Production. An manchen Stellen, man kommt da nicht drum herum und wir haben tatsächlich auch gemerkt, das ist ja schon was Komplexes, was wir uns da vorgenommen haben. Also 4 Tage Festival und dann eben nicht nur Musik, sondern auch Comedy und Film und Artistik und Performing Arts und eine Ausstellung machen wir natürlich noch zu diesem Gelände und wir haben noch eine zweite Ausstellung zur Geschichte der Vertragsarbeitenden aus Vietnam, die in der DDR dann gearbeitet haben. Also ohne einen gewissen Anspruch machen wir es nicht und das erfordert dann leider auch so ein bisschen Arbeit und von daher ganz herzlichen Dank an die Crew, die jetzt noch im Büro sitzt und das alles vorbereitet, während ich hier gemütlich im Sofa sitzen kann.
Bei mir sitzt nach wie vor Björn Döring in seiner Funktion als Veranstalter. Nebenbei ist aber auch noch unter anderem Geschäftsführer der Agentur Büro Döring, Fachhandel für Ereignisse und als solcher natürlich ein Mann, bei dem man richtig gut tut, ihn zu kennen, wenn man so eine größere Veranstaltung umgesetzt haben will. Und so hat es Mai Le auch gehalten, die Projektleiterin von dem, was von Donnerstag bis Sonntag im Dongsuan Center in Lichtenberg geplant ist. Nämlich ein komplettes Festival. Und Björn hat ja dankenswerterweise schon mal so ein bisschen erzählt, 20 Jahre vom Dongsuan Center, das rief natürlich quasi total nach mehrtägiger Veranstaltung und tollem Programm. Ihr habt eine unfassbare Bandbreite. Du hast das kurz anklingen lassen. Wie hat sich das so ergeben? Oder habt ihr von Anfang an gesagt, das muss alles dabei sein? Oder kommt da eins zum anderen und jetzt habt ihr halt so ein Riesenprogramm vor der Brust?
Ja, eher Letzteres. Also es kam so eins zum anderen. Wir haben letztes Jahr einen kleinen Testballon starten dürfen im Rahmen vom Kultursommerfestival und haben einen Abend dort gemacht mit drei Bands, unter anderem mit Saigon Soul Revival, die dieses Jahr auch wieder spielen werden. Und das lief fantastisch, kam wunderbar an. Es waren über 3000 Menschen da, es war eine wunderbare Stimmung und es war tatsächlich was, wo wir auch gemerkt haben, da dreht sich was. Wir arbeiten auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung vom Dongsuan Center, mit den Vereinen, mit sozusagen auch der Elterngeneration, aber uns war es halt wichtig, die junge Generation, also diejenigen, die hier in Deutschland geboren, aufgewachsen sind, aber vietnamesische Vorfahren haben und dementsprechend quasi das Tollste von zwei Kulturen mitbekommen, aber eben natürlich auch das Thema Identitätsfindung, Ausgrenzung möglicherweise auch mittragen und dadurch möglicherweise eben auch ein Gefühl von, ich gehöre erstmal nicht dazu, dadurch entsteht Frust, Trauer, Wut, was auch immer und daraus entsteht dann Kunst. Das haben wir damals auf die Bühne gebracht und ich habe dann mitbekommen, dass es bisher, zumindest auch bei den Veranstaltungen, den vietnamesischen Veranstaltungen, wo ich vorher war, waren es eher die, sagen wir mal, traditionellen Tänze, die traditionelle Musik, die von der Elterngeneration auf die Bühnen gebracht wurden. Wahrscheinlich auch, um den Kindern zu zeigen, wo man herkommt, welche Tradition es da gibt. Und wir haben gesagt, wir wollen das drehen. Also wir wollen tatsächlich mal die jüngere Generation auf die Bühnen bringen, damit die ihren Eltern, aber auch natürlich einem interessierten Publikum zeigen, was jetzt gerade geht. Und tun uns eigentlich so ein bisschen, also ich will nicht sagen schwer damit, aber wir wollen keine neue Schublade aufmachen oder eine zusätzliche Schublade, wo wir sagen, das ist jetzt wir Deutsch und da packen wir alles rein und gut ist. In erster Linie ist es für uns ein Popkulturfestival. Die Menschen, die da auf den Bühnen stehen, die eint tatsächlich diese Herkunft oder die Herkunft ihrer Eltern. Aber ansonsten sind das natürlich total unterschiedliche Ausdrucksformen, allein schon was die Genres anbetrifft. Wie gesagt, wir haben Comedy, wir haben Popmusik, wir haben Hip-Hop, wir haben elektronische Musik, wir haben Artistik, Performing Arts, wir haben Kino etc. Also das sind ganz unterschiedliche Geschichten auch. Wir haben die wunderbare Vanessa Wu, die den Rise and Shine Podcast mal gemacht hat, die jetzt Zeitredakteurin ist, gerade ein eigenes Buch rausgebracht hat mit ihrem Mann, die zwei Veranstaltungen moderieren wird. Und mit all diesen Künstlerinnen und Künstlern haben wir uns intensiv ausgetauscht. Und vor allen Dingen, ich habe, was mir nicht leicht fällt, weil Programm gestalten mache ich so gerne wie im Radio reden, habe mich zurückgehalten und habe dann vor allen Dingen Mai, deren Eltern auch aus Vietnam kommen, sie ist mehr Berlinerin als ich, gesagt, sie muss das Programm machen, weil nur das ist authentisch. Ich könnte da nicht drin rumfummeln, dann wäre das irgendwie schon wieder so ein bisschen fremdbestimmt. Wir bauen den Rahmen sozusagen mit unserer Agentur und gucken, dass wir da im, also auf Augenhöhe mit den Künstlerinnen und Künstlern eben genau die Formate finden, die dann auch wirklich passen. Und wir hoffen, dass es rockt und dass es vor allen Dingen unterschiedlichste Menschen dahin bringt. Also dass es auch nicht nur ein Festival für vietnamesischstämmige Menschen ist, sondern grundsätzlich für Menschen, die Bock haben auf gute Live-Musik, die Bock haben zu trinken und zu tanzen und zu essen dort, weil eben das Thema Food natürlich auch ein ganz wichtiges ist. Mit unserem Festival-Ticket kann man auch jederzeit rein und raus vom Festivalgelände, kann auch in die Hallen gehen, kann dann eben die wunderbaren Plastikdinge oder Nageltrocknungsmaschinen und was auch immer es da alles gibt, kaufen. Kann aber auch in eins der vielen Restaurants auf dem Gelände gehen und eben auch wirklich authentisch vietnamesisch essen. Also das war für uns ganz wichtig, dass wir da eben auch ein Lebensgefühl transportieren.
Mhm. Und es, das, was ihr denn da präsentiert, ist wirklich das erste und einzige Festival wie deutscher Popkultur.
Behaupten wir einfach mal frech. Also ich weiß, dass es vor, ich glaube, 10 Jahren oder noch länger her, dass ich auch mal ein Festival im Haus der Kultur in der Welt gab. Aber ich glaube, das ist schon tatsächlich ganz, ganz lang her. Aber das Thema Popkultur in dem Sinn ist, glaube ich, so in der Bandbreite noch nicht in einem Festival zusammengepackt worden. Und da dachten wir natürlich, der Ort ist perfekt dafür. Es ist eben auch quasi noch ein frischer Ort. Man hat eine tolle Infrastruktur. Dieses Veranstaltungshaus ist wunderbar. Da machen wir unsere Opening-Gala am Donnerstag mit so einer Art Best-of-Programm. Und dann auch das Filmprogramm am Sonntag. Und auf dem großen Parkplatz wird dann die Open-Air-Bühne stehen.
Wow, okay. Also 4 Tage Programm beim Festival, Donnerstagabend, wie gesagt, Eröffnung. Für das man Karten kaufen kann oder wo ihr die Gäste geladen habt?
Nein, man kann Karten kaufen. Mhm. Das Ganze kostet 10 Euro tatsächlich für alle Tage. Und wenn man an einem Donnerstag zur Eröffnungsgala kommen möchte, dann muss man tatsächlich noch kostenpflichtig einen Sitzplatz reservieren. Das kostet dann weitere 8 Euro, aber ich glaube 18 Euro für 4 Tage. So viel Kultur ist ein fairer Preis.
Das lassen wir einfach mal so stehen, das denke ich nämlich auch. Was mich ein bisschen umgetrieben hat, ist, ihr fangt zu unterschiedlichen Zeiten an den Tagen jeweils an. Donnerstag, wie gesagt, abends die Eröffnung. Freitag habt ihr, glaube ich, Programm ab 18 Uhr, Samstag ab 13 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr. Das bedeutet, rund um die Festlichkeiten ist das Center regulär geöffnet, oder?
Genau.
Okay, wie schön. Also man kann wirklich alles total verbinden und Fläche ist ja auch genug insofern. Du hast schon gesagt, also euch ist wichtig, dass ihr die Tür möglichst weit aufmacht für alle, die Lust haben, da dabei zu sein. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Wenn da noch Fragen offen sind, dann können Sie alle Informationen dazu anschauen unter loveyourartist.com. Oder hast du noch eine andere Seite? Du guckst gerade, müssen wir noch eine andere Seite nennen?
Song-Berlin-Festival.de.
Okay.
Bei der von dir genannten, das ist natürlich top, weil da verkaufen wir die Tickets. Auf der Festivalseite, da findet man noch so ein paar Hintergrundinformationen.
Ich sag dir mal, warum ich auf die Seite gekommen bin und die so richtig gut fand. Ich habe es nämlich so verstanden, ihr habt das so formuliert, dass ich beim ersten Lesen gedacht habe, aha, das kostet 10 Euro pro Tag, das ist ja auch noch ein moderater Eintrittspreis im Vergleich, was so Festival-Tickets dieser Tage kosten. Du hast ja jetzt mal schön klargestellt, und das habe ich dann nämlich da auch erst bei Love Your Artist verstanden, dass das 10 Euro für alle Tage kostet. Zuzüglich den 8 Euro für, wenn man denn am Eröffnungsabend Donnerstag dabei sein wollen würde.
So ist es. Und man muss natürlich auch einmal das auch wirklich sagen, und das ist kein Werbeblock, sondern ganz, ganz ernst gemeint. Wir können das natürlich nur in der Form organisieren und realisieren und auch zu diesem günstigen Eintrittspreis anbieten, weil wir Förderungen haben vom Hauptstadtkulturfonds, vom Music Board Berlin und vom Bezirkskulturfonds Lichtenberg. Dafür sind wir extrem dankbar, weil ohne diese Förderungen könnten wir das so nicht machen und auch nicht so zugänglich machen. Und das ist schon ganz, ganz wichtig, da auch mal Danke zu sagen.
Okay, im Dongsuan Center in Lichtenberg erwartet Sie Björn Döring zusammen mit Mai Lee als Projektleiterin und natürlich alle, die daran mitgearbeitet haben und alle, die da irgendwie einen Laden haben, ein Unternehmen haben, mitarbeiten oder sonst wie involviert sind und freuen sich, wenn sie 20 Jahre des Centers einfach mit 4 Tagen Programm gemeinschaftlich mit allen da feiern. Leben in Berlin heißt es übersetzt. Björn Döring sagt dankenswerterweise nochmal, wie sich das Festival richtig spricht.
Song Berlin.
Mhm. Und das Ganze ist im Dongsuan Center. Und das habe ich nämlich nachgeschaut, ist vietnamesisch und heißt so viel wie Frühlingswiese, was ich auch einen wunderschönen Namen gefunden hätte. Und das hat sich das Center übrigens nicht einfach so ausgedacht, sondern das Center ist benannt nach dem gleichnamigen Markt in Hanoi. Und das wiederum ist der älteste und größte Markt der vietnamesischen Hauptstadt. So, und das haben wir in Berlin direkt Mitte Mang für alle geöffnet zum Erleben und in dieser Woche wegen 20-jährigen Bestehen nochmal extra. Lieber Björn, dann mal rasch zurück zum Team und toi 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 für die Veranstaltung und danke für deinen Besuch. Björn Döring war das.
Dankeschön.